Heute Abend, mein Thema ist Liebe, ein Leben des Glaubens. Liebe, ein Leben des Glaubens. Also nicht des Zweifelns, sondern Liebe, ein Leben der Erwartung. Der Unterschied zwischen Amerikaner und Deutsche ist, die Deutschen schauen immer zurück, was sie nicht haben, was sie haben sollten, was sie brauchen und was sie noch nicht erreicht haben und was ihnen noch fehlt. Und die Amerikaner haben eine andere Krankheit. Die schauen nach vorne. Die gehen immer westwärts. Also immer weiter vor und immer weiter vor. Und genau das ist, was wir möchten. Wir möchten vorwärts gehen, nicht was wir nicht haben, was wir nicht geschafft haben, sondern was wir mit Gottes Hilfe können. Und ich möchte eine Bibelstelle lesen. Zuerst einmal Jesaja Kapitel 44, Vers 21 und 22. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst mitlesen. Ich lese hier nach einer modernen Übersetzung. Und guck mal, wie es bei dir in Jesaja 44, Vers 21 und 22 steht. Da heißt es, ihr steht unter meinem Schutz. Ist das nicht herrlich? Sei still, meine Seele. Ihr steht unter meinem Schutz. Ich habe euch geschaffen, damit ihr mir dient. Ich vergesse euch nicht. Ich habe eure ganze Schuld vergeben. Sie ist verschwunden wie der Nebel vor der Sonne. Ist das nicht herrlich? Also die ganze Schuld ist weggewischt. Ich vergesse euch nicht. Und wie die Sonne den Nebel auffrisst, so frisst der Herr alle negativen Dinge deines Lebens. Wendet euch zu mir, denn ich werde euch befreien. Soweit Gottes Wort. Vater, segne jetzt dein Wort und lass, dass dieses Wort reell wird in unserem Leben. Herr, dass jeder Einzelne von uns heute Abend unter deinem Schutz steht und dass jeder Einzelne heute Abend weiß, er ist von dir geschaffen, von dir gewollt, im Zentrum deines Willens, gerade jetzt. Herr, und dass du mit jedem einen Plan hast. Ich danke dir, dass du uns heute Abend zeigst, wie das Leben des Glaubens aussehen kann und könnte und sollte, Herr. Dein Heiliger Geist soll seinen Weg heute Abend haben. Amen. Gott hat alles weggewischt. Ist das nicht schön? Alles ist vorbei. Alles ist ausgelöscht. Wenn man so seine Schuld, sein schlechtes Gewissen, seine Vergangenheit anschaut, ich bin immer begeistert, wenn ich in der Seelsorge mit Menschen bete und den ganzen Mist und Shit und wie man das alles nennen möchte, wenn man das Gott bringen kann und plötzlich kehrt der Herr alles weg. Der Herr kehrt alles weg und wir haben eine neue Vergangenheit, eine neue Gegenwart und eine neue Zukunft. Du hast eine Vergangenheit, die stimmt. Aber der Herr sagt, ich will nicht mehr daran denken und ich möchte, dass du dich nicht mehr daran erinnerst. Liebe im Glauben heißt nicht mehr in der Vergangenheit leben. Vergiss, was hinter dir ist. Es ist so wichtig, im Glauben zu leben, heißt nicht mehr zu schauen, wo komme ich her, was war ich, was habe ich gelernt, wie viel Geld habe ich auf dem Konto. So viele Menschen in Deutschland sind Materialisten, die müssen sich von ihrem Geld bekehren. Ich kriege immer wieder so Anrufe, oh, bete für das und bete für das und heute bin ich, wie die Jutta sagte, heiligen Zorn bekommen. Eine Frau, die so fromm redet und so weiter. Und dann sage ich ihr, sie soll doch mit der ganzen Erbschaftsgeschichte, die soll sich alle zum Teufel scheren, die ganzen Erbschaftsgeschichten, die soll sie der Vergangenheit überlassen und sich nicht rumplagen. Und dann merke ich, wie belastet diese fromme, liebe Seele ist. Religiös bis über die Ohren, aber dann, sobald es an das Eingemachte geht, ans Geld geht, ans Erbe geht und so weiter, die wollen alle mein Erbe haben. Ja, freilich, die wollen dein Erbe haben. Für was sparst denn du? Dann solltest lieber in Urlaub fahren und das Geld ausgeben und das Geld verplempern und dann hast du nichts mehr, wo jemand hinter dir her ist. Aber immer das Erbe. Löse dich von deiner ganzen Erbgeschichte und dann hast du Frieden. Jesus sagt, wer nicht allem absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Und wenn du im Glauben leben möchtest, musst du der ganzen Vergangenheit, deiner ganzen Geschichte absagen. Sonst kannst du nicht im Glauben leben. Du musst sterben. Du musst dich lösen. Du musst dich losreißen. Du musst auswandern. Eigentlich, was wir gemacht haben in dieser Woche Gottesdienste woanders, das können wir heute noch gar nicht so richtig ausmessen und ermessen, was alles da passiert ist. Jetzt erst so nach und nach begreife ich, was da geschehen ist. Wir haben uns im Glauben gelöst und ich wäre bereit, in eine Baracke zu ziehen und hätte irgendwo im Keller mich versammelt oder im Haus irgendwo versammelt. Ich wäre nicht zurück. Ich bin so froh, dass wir diesen radikalen Schritt gemacht haben. Raus aus dieser Kirche, los von dieser Kirche, dass mein Herz nicht mehr daran hängt, obwohl ich 15 Jahre hier in dieses Gebäude investiert habe und sehr viel Geld investiert habe, aber mein Herz hängt nicht mehr an diesen Steinen, an diesen Gebäuden. Mein Herz hängt an Gott. Und es ist so wichtig, dass wir unser Herzen an Gott hängen und nicht an Steine hängen, nicht an Organisationen hängen, nicht an Menschen hängen und nicht an dem Götzen Mammon hängen. Im Glauben leben. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Also im Glauben leben heißt, du musst dich entscheiden. Mammon oder Gott. Mammon oder Gott. Du wirst nie froh werden, wenn du Mammon dienst. Und was ist mit meinem Geld? Ein Bauer ist gestorben. Nicht bei uns. Irgendwo. Und es ist interessant, die letzte Frage oder die letzten Worte, was so ein Mensch so beim Sterbebett sagt. Und seine letzten Worte waren, wer füttert die Ochsen? Wer füttert die Ochsen? Was wäre deine letzte Frage oder was wäre dein letztes Wort, wenn du stirbst? Ja. Wer kocht das Mittagessen? Oder wer putzt die Wohnung? Du wirst merken, das Putzen ist gar nicht so wichtig, das Kochen ist gar nicht so wichtig, die Kinder in die Schule schicken ist nicht das Wichtigste. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ist das in unserem Leben drin. An was hängen wir? Was ist das Wichtigste in unserem Leben? Wer gießt die Blumen? Wer schreibt die Briefe? Wer macht die Steuererklärung? Vergiss das alles. Und dann merkst du, wie unwichtig doch das ganze Leben ist im Vergleich zur Ewigkeit. Im Glauben leben heißt, für die Ewigkeit leben. Andere Prioritäten in seinem Leben zu haben, als man gewöhnlich hat. Wer räumt die Garage auf? Und der ganze, den Keller. Denk darüber nach, was so alles ansteht. Alles weggewischt. Alles weggewischt. Oder, ich muss noch die Tabletten nehmen. Wenn du tot bist, brauchst du die Tabletten nicht mehr. Kannst darauf verzichten. Im Himmel gibt es keine Tabletten. Auch keine Tropfen. So viele Menschen haben sich noch nicht gelöst. Im Glauben leben heißt, allein auf Gott zu schauen. Ich denke, dass wir uns verstehen heute Abend. Und hier habe ich gelesen, wendet euch zu mir und ich werde euch befreien. Wenn du dich zu Gott wendest, wirst du befreit. Und zwar für einen ganz bestimmten Zweck. In den nächsten paar Tagen werde ich auch predigen oder meine Betonung drauflegen. Wir sind erlöst, wir sind geheilt, wir sind befreit, wir sind gesegnet für einen ganz bestimmten Zweck. Zu dienen dem lebendigen Gott. Wir sind nicht geheilt. Und wenn du Heilung heute Abend erwartest, nur dass du keine Zipperlein hast, dann wünsche ich dir noch mehr Zipperlein, die brauchst du. Damit du wirklich weißt, um was es geht. Wir werden geheilt, um Gott zu dienen. Die Schwiegermutter von Petrus hat ihr Fieber verloren und hat gleich Kuchen gebacken. Solange du noch nicht bereit bist, Kuchen zu backen, dem Herrn zu dienen oder sonst noch was zu machen, nur gesund zu werden, damit du im Schaukelstuhl liegst und andere Krankheiten dir anziehst. Ja, das machen die Leute. Wir werden geheilt für einen ganz bestimmten Zweck. Wir werden gesegnet für einen ganz bestimmten Zweck, damit andere Menschen gesegnet werden. Mach dieses Buch nicht kaputt. Dazu bist du nicht gesegnet worden, um Schreibbuch kaputt zu machen. Schaden anzurichten. Nein, wir verstehen uns. Du bist geheilt worden, nicht damit du dich ein bisschen wohlfühlst oder dir etwas besser gehst. Nein, du wirst geheilt, damit du anderen Menschen hilfst, zur Seite stehst, anderen unter den Arm greifst. Im Glauben leben heißt es, für einen ganz bestimmten Zweck leben. Und was ist der Zweck deines Lebens? Wozu bist du hier auf diesem Planeten Erde? Du bist geheilt, damit du dienst. Du lebst nicht mehr für deine Vergangenheit. Auch wenn du eine Vergangenheit hast, du lebst für die Zukunft. Du lebst für das Werk Gottes. Du lebst für das Reich Gottes. Du baust etwas Ewiges, etwas Unvergängliches. Du lebst für die Gemeinde, für den Bau Gottes hier. Ich habe euch geschaffen, sagt hier der Herr, damit ihr mir dient. Dazu bist du geschaffen. Dazu bist du erlöst. Lebe im Glauben, und zwar in der Bestimmung und Berufung, die Gott für dein Leben gegeben hat. Wir haben jeden Mittwoch Schule des Dienens. Und ich möchte euch einladen, lasst uns entdecken, wozu wir da sind. Ich bin nicht dazu da, um nur Halleluja zu singen. Das ist viel zu wenig, das kann ich im Himmel nachher 30.000 Jahre tun. Aber hier habe ich einen ganz bestimmten Zweck, einen ganz bestimmten Auftrag, Gott zu dienen. Und was heißt das, was bedeutet das? Du bist erlöst für den Dienst Gottes. Du bist nicht erlöst auf Golgatha und der Herr Jesus hat nicht sein Leben für dich gelassen, damit du auf dem Stuhl sitzt und hier die Federn kaputt machst. Manche schaukeln. Ich möchte euch bitten, nicht auf dem Stuhl zu schaukeln. Dazu seid ihr nicht eingeladen worden. Den müssen wir alle reparieren. Wir haben, ich denke, so nach jedem Monat etwa 10 Stühle, die man reparieren muss. Nur weil die Leute schaukeln. Du bist nicht gerettet worden, im Stuhl zu schaukeln. Ja, ganz ruhig Amen sagen. Und dann die Stühle kaputt zu machen und damit andere die Stühle reparieren. Du bist nicht gerettet, anderen Arbeit zu machen. Lass uns das. Du bist nicht gerettet worden, andere Menschen zu belasten, sondern wir sind errettet worden, andere Menschen zu entlasten, anderen Menschen das Leben leichter zu machen. Vielleicht bist du berufen, Stühle zu reparieren. Vielleicht denkst du und fühlst vom Herrn, bist angesprochen, ich soll jetzt mal, wie viele Stühle haben wir da oben? 6, 7 Stühle. Also ein Monat bald rum. Februar war ein kurzer Monat. Vielleicht fühlst du dich berufen, ich sollte etwas tun, ich kann nicht viel tun, aber fang an, irgendwo Gott zu dienen und nimm deine Bohrmaschine und ein paar Schrauben einzuschrauben, um die Sünden anderer aufzuarbeiten, die die Stühle kaputt machen. Tja, wir schütteln mit dem Kopf vielleicht manchmal und sagen, nein, nicht dazu. Nein, nein, wir sind berufen, das, was du gesagt hast, Diener. Wir sind berufen, anderen den Dreck wegzuputzen, anderen den Hintern abzuputzen. Dazu sind wir berufen. Wir möchten Füße waschen. Aber ich frage mich manchmal jetzt, Altenpfleger, Altendienst. Das ist nicht nur so streicheln und so cremen, da ist so viel mehr dabei. Ich bin meiner Tochter so dankbar, dass sie meine Mutter gepflegt hat. Ich weiß es gar nicht, die hat 5 Kinder und wie sie das selbst noch mit einer Frau, die ein Pflegefall war, im höchsten Stufe, wie sie das alles gemacht hat. Also ich kann es nicht, ich hätte es nicht geschafft, meine eigene Mutter zu pflegen. Aber das hat sie gemacht mit meinem Schwiegersohn zusammen. Gedreht, gewickelt, gewaschen. Die konnte die letzten paar Monate nicht mehr auf die Toilette gehen. Das ist alles viel Arbeit. Und deshalb wird mir so eigentlich selbst bewusst, was es bedeutet, zu dienen. Und noch 5 andere eigene Kinder zu haben. Und eine Gemeinde zu haben. Und dann noch das Ganze drumherum. Wir sind erlöst, um Gott zu dienen. Du kannst nichts für deine Heilung tun. Also eigentlich, du kannst nicht bezahlen, die Heilung. Die Heilung ist umsonst. Das ist also ganz klar. Der Segen ist umsonst. Alles, was du vom Heiland bekommst, Sündenvergebung ist umsonst. Aber du kannst was tun, wenn du geheilt bist. Für deine Heilung kannst du nichts tun. Aber wenn du geheilt bist, dann soll der Glaube aktiv werden. Also, wenn du von Gott was haben möchtest, mach Gott ein Versprechen. Gott, wenn du mich aus Stalingrad rausholst, dann wird mein Leben dir gehören. Du bist jetzt nicht in Stalingrad, du bist am Leopoldplatz. So, und Gott, wenn du mich heilst, und das sag, überleg einmal, wenn du Heilung haben möchtest, und du bist krank, du kannst nichts tun, du kannst für deine Heilung nichts tun, aber du solltest Gott etwas, ein Gelübde machen. Gott, wenn du mich heilst, werde ich hier in Berlin eine Pioniergruppe bilden und ich werde auf dem Breitscheidplatz 3 Monate evangelisieren, als Beispiel. Nur als Beispiel. Dann werde ich missionieren. Dann werde ich Zeugnis geben. Dann werde ich deinen Namen bekennen, weil du mich beim Vater im Himmel bekannt hast. Weil du für mich was getan hast, werde ich für dich auch was tun. Du kannst für deine Heilung nichts tun. Aber wenn du den Segen erlebt hast, wenn du die Herrlichkeit empfangen hast, wenn du seinen Geist bekommen hast, dann solltest du etwas tun und dann solltest deinen Glauben ausleben. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Der wird es ausleben. Also, es genügt nicht nur, lieb Kind zu sein, so lieben Heilandskind zu sein. Der Himmel ist traurig über alle lieben Heilandsleute, die nur so süß gucken und so nett mit dem Kopf nicken und sagen Amen, Amen, Amen. Oder ja, Herr, ja, Herr. In der Bibel heißt es, werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, das Reich der Himmel kommen. Und wie viele Herr, Herr Sager haben wir in der christlichen Welt? Herr. 1 Milliarde oder mehr. Herr, Herr, Herr. Die sagen alle Herr, aber die Bibel sagt, die den Willen tun meines Vaters im Himmel, das sind meine Brüder, das sind meine Schwestern, das ist meine Mutter, das ist mein Vater, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und was ist der Wille des Vaters im Himmel? Dienen, wir haben es gehört ganz kurz. So, Service, Service sein. Du kannst etwas tun, wenn Gott dich berührt hat, wenn das Fieber weg ist. Gott, wenn du diese Migräne mir wegnimmst, oh Gott, dann werde ich irgendetwas für dich anstellen. Dann werde ich die Kirche verputzen. dann werde ich mein Geld für etwas Sinnvolles verwenden. Dann bringe das Geld zu Mutter Teresa nach Kalkutta und vielleicht hast du irgendwo ein Erbe. Leute, ich denke, das ist eine blöde Sache, vielleicht sitzt du auf ein paar tausend Euro und ich denke, das Geld, ich schicke den Lothar, du weißt, wo es ist. Neben dem Dämonentempel, das ist merkwürdig. Der Dämonentempel, der grausigste Götze, der Leben fordert, daneben hat Mutter Teresa, exakt daneben auf der anderen Straßenseite, ihre Dying-Klinik hingestellt, ihre Todesklinik hingestellt, wo sie die Leute aufsammelt von Kalkutta. Mit der Schubkarren bringen sie die Toten. Auf der anderen Straßenseite ist der Todesdämon. Und im Angesicht des Todesdämonen dient Mutter Teresa dort für die Kranken. Denn vielleicht hat jemand 10.000 Euro übrig für diese Arbeit. Und ich denke, man kann unheimlich viel tun, diesen armen Menschen. 10.000 Euro flüssig machen für eine Institution, für ein Werk, wo wirklich sich aufgeopfert hat, Zeichen gesetzt hat für die Menschen. Und ich denke, das ist ja eine Sache. Anstatt auf dein Geld zu sitzen und dich dann so dumme Gedanken wie jetzt diese Frau heute Abend oder heute Nachmittag mit der Erbschaft. Also ich würde denen kein Pfennig geben. Kein Pfennig, kein Cent. Alles nach unten transportieren. Das ist die Schmarotzer. Die alles auffressen, die hier alles kaputt machen, die nicht mehr wissen, was sie mit dem Geld anstellen sollen und sich streiten um das Geld und den Frieden zerstören, denen wegnehmen und fortschaffen, so weit wie möglich, am liebsten auf den Mond schießen. Dort ist es auch aufgehoben für die nächste Generation. Fang an, ein Leben des Dienstes. Wir haben nicht abgesprochen. Du hast erst heute Abend uns gesagt, dass du das machen möchtest. Lebe ein Leben des Glaubens. Das heißt, lebe ein Leben des Dienstes. Das ist, wie unser Leben gestaltet wird. Der Glaube ohne Werke ist tot an sich selbst. Bruder Jakobus sagt es. Glaube und Werke gehören zusammen. Also nicht nur fantasieren, nicht nur Visionen, nicht nur Prophetie, nicht nur Impulse, nicht nur Inspiration. Tu was er dir sagt. Und er sagt meistens nichts Gescheites. Wenn du vom Heiler, wenn der Heiler dich gebrauchen möchte, sagt er dir nichts Gescheites. Natürlich, du wartest, dass er zu dir sagt, geh auf die Kanzel, steig drauf und fang an zu predigen. Oder wenigstens wie Martin Luther, schlag die Thesen dort an der Kirche an. Aber weißt du, was er sagt? Geh und wasche die Füße. Geh und füll die Wasserkrüge mit Wasser. Geh und gib da ein Becher Wasser dem Speisemeister. So was Verrücktes. Das, was jedes Kind kann, das erwartet er von einem ausgebildeten Apostel. 3 Jahre lang Theologiestudium erwartet er, gib dem Speisemeister was zu kosten. Er erwartet etwas. Also Mittwoch, Schule des Dienstes. Und wir haben eigentlich schon angefangen, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Und es ist, glaube ich, wichtig, wenn du bekehrt bist, getauft bist, wenn du Kind Gottes bist, wenn du Jesus gehörst, fang an, für Gott zu dienen. Denn der für Gott arbeitet, den kann der Teufel schon nicht mehr beschäftigen. Der für Gott arbeitet, den kann der Teufel nicht mehr beschäftigen. Wenn du den Teufel loswerden möchtest, fang an, für Gott was zu tun. Nimm ein Paket Traktate und geh raus auf die Straße. Dann kann der Teufel dich nicht mehr beschäftigen mit dummen Gedanken, mit Fantasiererei, mit Spinnerei, mit irgendwelchen Hokuspokus. Der kann dich nicht mehr beschäftigen. Fang an, für Gott zu arbeiten und der Teufel lässt dich in Ruhe. Also ich hab keine Depression. Ich bin auch depressiv veranlagt. Jeder Mensch hat irgendwo Depressionen oder Phasen der Depression. Aber wenn so etwas kommt, weiß ich sofort, was ich zu tun habe, für Gott zu arbeiten. Aber wer nichts für Gott tut, Der hat Schlaraffendepression. Und das ist wahr. Die Leute nach dem Krieg hier in Berlin, die ganzen Trümmerfrauen, die wussten nicht, was Depression ist. Die hatten Schutt, die hatten Trümmer, die mussten die Steine abklopfen. Und da gab es kaum Selbstmord. Selbstmord gab es nur bei den Nazis, die ein schlechtes Gewissen hatten. Aber die Trümmerfrauen, die alles verloren haben, die Männer an der Front geblieben sind, die haben keine Zeit gehabt für Suizid und die haben keine Zeit gehabt für Depression. Die haben Steine geklopft. Und wenn du Depression loswerden möchtest, mach, wie Martin Luther gesagt hat, fang an, Jauche zu versprühen. Tu etwas für den Gärtner. Tu etwas für Gott. Fang an, ein Leben des Glaubens zu leben. Wer Gott nicht dient, der verliert seine Heilung. Und deshalb das große Problem auch beim Billy. wo hier Menschen sind gerettet worden, Menschen sind angesprochen worden, Menschen sind von Gott berührt worden, Menschen sind vom Heiligen Geist gesalbt worden und das alles ist verflogen, so wie der Nebel in der Sonne. Wie der Nebel in der Sonne weggewischt. Wo ist die ganze Herrlichkeit? Wo ist der ganze Dampf? Wo ist die ganze Begeisterung? Wenn wir für Gott nicht mehr arbeiten, verlieren wir die Heilung. Ich habe keine Zeit, krank zu werden, weil ich so viel zu tun habe für Gott. Wenn du viel für Gott zu tun hast, hast du keine Zeit zum Sterben, hast keine Zeit zum Krankwerden, hast du nicht einmal Zeit, deine Mutter zu beerdigen. Da musst du es auch alles so jonglieren, dass du das alles so hinkriegst, irgendwie terminlich. Keine Zeit. Und ich weiß, wo meine Mutter ist. Sie ist beim Heiland. Das hat schon lange gewartet darauf, dass sie dorthin kommt. Wir haben schon gebetet. Und ich denke, Gott hat so gut gemacht, die Evangelisation in Frankfurt-Oder zu Ende hier. Und ich habe sowieso vorgehabt, am Montag meine Mutter zu besuchen. Aber jetzt gebe ich ihr das letzte Geleit. Wer Gott nicht dient, verliert seine Salbung, seine Kraft, seinen Glauben. Wer Gott nicht dient, verlierst du das alles. Also du kannst entweder gewinnen oder verlieren. Und wenn du behalten möchtest, halte, was du hast. Fang an, was zu tun. Fang an, deinen Glauben auszuleben. Nicht nur, dass du weißt, es steht in der Bibel, ich habe es gelesen, ich weiß. Weißt du, was du bist? Weißt du, was Gott dir gegeben hat? Weißt du, was du in Jesus hast? Weißt du, wie reich du bist? Jeder von euch heute, der ein Jahr in die neue Nazareth-Kirche kommt, ist ein Psychologe, ist ein Theologe und ist ein Pädagoge. Dreimal Peace. Also, Pädagoge, Theologe, Psychologe. Und Pfarrer und Pastor. Jeder von euch. Ich denke, jeder von euch sollte aufstehen und sollte predigen und Wort Gottes verkündigen. Jeder soll in der Lage sein, denn du bist ein Experte bereits. Nachdem wirst du hier ein Jahr und überleg einmal, 50 Predigten einmal im Jahr und dreimal hörst du Freitag, Samstag, Sonntag. Du hörst also 150 Predigten. Also so viel kriegen die Seminaristen in der Bibelschule nicht einmal Lehrstoff, was du hier bekommst in einem Jahr an Lehrmaterial. Und dieses alles umzusetzen, fang an, das, was du weißt, weiterzugeben. Und dann merkst du, dass du noch nicht genug weißt, dann wirst du wieder nachtanken und wieder nachfüllen. Und so wirst du wachsen, so wirst du zunehmen am inwendigen Menschen. So wird dein Glaube gelebt werden. Ich bin so dankbar, dass ich aus meiner Gemeinde rausgekommen bin, als junger Bursche und so weiter. Und dann fing ich an zu predigen in einem Café am Stachus in München. Das war meine erste Predigtstelle. Mittwochs war es zu und ich habe gepredigt. Und war ich vielleicht ein Jahr Christ in der Zeit, noch nicht länger. Aber was ich den Leuten erzählt habe, ich war begeistert von der Bibel, was ich vom Pastor gehört habe. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe alles nachgequatscht, was der Pastor gepredigt hat. Ich habe mir mitgeschrieben, die Stichworte, die waren mir groß. Und habe gesagt, Leute, so, die haben nicht gewusst, dass ich vorher in der Gemeinde dort war und das alles abgehört habe. Und so weiter. Und natürlich mein Senf noch dazu und meine Erkenntnis dazu. Natürlich, ich habe vor Gott Buße getan. Ich habe den Leuten Dinge erzählt, das stehen mir heute die Haare zu Berge. Mann, was hast du den Leuten erzählt? Aber ich habe es weitergegeben, was ich gehabt habe. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, du weißt zu wenig. Heiland, wie kriege ich noch mehr? Und so wächst man im Glauben. Lebe im Glauben, wachse im Glauben. Und da heißt es, fang an, was zu tun. Und du wirst einen Punkt kommen, wo du sagst, ich weiß nicht mehr. Dann sagst du, leg mir die Hände auf, salb mich. Oder ich will jetzt mehr, gib mir mehr Informationen. Und ich kann dir ein paar Bücher geben. Du sagst ja, aber das sind jetzt denen ihre Bücher. Das ist vollkommen egal. Aber das geht durch deinen Fleischwolf, das ist deine Wurst. Billy, wie viele gute Predigten hat der Billy, wenn ihr so seine Predigten, die Kassetten und das alles mitgehört habt? Ihr könnt alle, jeder von euch kann ein Heilungsevangelist werden. Und sollte auch eigentlich. Denn wir sind geheilt, um andere zu heilen. Billy hat immer die Leute geholt, er hat versucht, euch unter die Flügel zu greifen, euch zu helfen. Dir wurde geholfen, komm bitte, leg die Hände und bet mit ihm. Bring deinen Glauben in den Mann hinein. Übertrag diesen Glauben in diesen Menschen hinein. Du hast was bekommen und fang an, das umzusetzen. Gott segnet alles, was aufsprießt, heißt einmal im Psalm. Alles, was irgendwie Leben in sich hat, nur ein bisschen Leben. Und da kommt schon ein Zweig, kommt ein Blatt, kommt eine Blüte. Und da entwickelt sich etwas. Dein Leben soll sich entwickeln, dank des Heiligen Geistes und der Kraft Gottes. So, du hast ein Pfand, du hast ein Geschenk Gottes, ein Zeugnis. Ein Diplom Gottes, diese Heilsgewissheit. Du hast Talente, Gaben. Fang an, jetzt Gewinn zu erwirtschaften mit all dem, was Gott dir gegeben hat. Und zwar gewinnbringend dein Leben einsetzen, so dass du dich steigern kannst. Der Gerechte wird seines Glaubens leben, der wird immer was dazu gewinnen. Du bist befreit worden, um andere zu befreien. Du bist aus dem Gefängnis rausgekommen. Und jetzt heißt, lot dir anderen auch raus, denn das ganze Gefängnis muss geleert werden. Wir sollen die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Dazu sind wir berufen. Das ist unser Auftrag, die Hölle zu plündern. Du bist errettet und du hast jetzt den Schlüssel zum Haupttor des Gefängnisses. Für dich ist der Starke gebunden und du bist draußen. Und jetzt ruft die anderen, kommt raus, Leute, ihr seid alle frei im Namen Jesu. Du weißt, wie man von Rauschgift loskommt, du weißt, wie man von Alkohol loskommt, du weißt, wie man von Zigaretten und anderen Zeugs loskommt. Sag's anderen, wie man loskommt und mach das. Und bring andere in Freiheit. Du bist dem Teufel entronnen. Du bist aus dem Okkultismus, Spiritismus, Magie, Zauberei, Esoterik, New Age und weiß der Teufel noch was raus. Gott, du bist entronnen dem ganzen satanischen Zeugs und jetzt und der ganzen Hexerei und der ganzen Magie. Du bist entronnen und jetzt sag den anderen, wie sie rauskommen können. Und sag, bei mir hat's auch so angefangen und so bin ich auch Stück für Stück frei geworden. Ging's auch nicht alles von heute auf morgen. Und schrittweise hat sich dein Leben verändert. Du bist gerettet, damit du die Werke Gottes tust, die Gott an dir getan hat, umsetzt. Die Werke Gottes umsetzt. Gott braucht keine Zuschauer, keine Mitläufer und keine Fans. Gott braucht Diener, die das tun, was er sagt. Gott braucht Diener, die das tun, was er sagt. Warte nicht auf neue Instruktionen. Du sitzt heute Abend vergeblich auf deinem Platz hier. Ihr sitzt alle umsonst hier, könntet alle nach Hause gehen. Und ich sage euch warum, wir haben alle schon Instruktionen Gottes vor Jahren bekommen unter Umständen. Du weißt schon 10 Jahre lang, 5 Jahre oder du weißt schon lang, Gott hat zu dir geredet. Und warum hockst du noch auf deinem Stuhl, steh auf und wandle. Das sagt die Bibel. Wir sollten anfangen, die Instruktionen, die wir haben, umzusetzen. Warte nicht auf neue Instruktionen, solange die alten nicht getan werden. Gott wird dir keine neuen Instruktionen geben. Die alten müssen zuerst mal getan werden. Gott ist ein Gott, der aufbaut. Der sagt nicht jeden Tag was Neues, dem fällt nicht jeden Tag was Neues ein. Das, was er gesagt hat, das soll getan werden zuerst einmal. 1 und 1 ist 2. Und dann, wenn das getan ist, dann sag, Herr, jetzt habe ich dem Speisemeister da kosten lassen. Wie geht's jetzt weiter? Schenkt aus, macht Musik, jetzt macht die Hochzeit, jetzt feiert, jetzt seid guten Mutes. Der Herr wird euch sagen, aber wir müssen zuerst einmal das tun, was er uns zuerst gesagt hat. Gott überspringt gar nichts. Gott lässt nichts aus. Und wenn wir das denken, dass er das auslässt, dann rächt sich das furchtbar in unserem Leben eines Tages. Mehr als was du in Jesus hast oder bekommen kannst, kannst du eigentlich nicht bekommen. Du hast genug in Jesus. Du hast Vergebung der Sünden, bist erlöst von Tod und Teufel. Und was damit alles zusammenhängt, Krankheit, Elend, Depression. Du hast alles, was du brauchst. In Jesus ist enthalten die ganze Fülle der Gottheit. Also mehr, was du in Jesus kriegst, kannst du nicht im Universum mehr bekommen. Und wenn du danach irgendwas suchst, bist du auf dem falschen Weg. Dann wird der Teufel dich nach Jerusalem bringen. Dann wird er dich in irgendeinen Tempel führen. Dann wird er dich in irgendeine Kathedrale führen. Dann wird er dich immer auf irgendeinen Turm zeigen. Da könntest du noch mehr bekommen. Vergiss es, das ist alles Lug und Trug. In Jesus wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Da ist alles drin. Und jetzt lass uns Jesus ausleben. Jesus groß machen, Jesus verherrlichen. Du bist frei, um deinen Glauben auszuleben jetzt. Bist frei. Fang an auszuleben. Und was wir hier in der Gemeinde erlebt haben in der letzten Zeit, wir sind befreit worden, um unseren Glauben auszuleben. Täter des Wortes zu werden. Wir sind frei, um Gottes Werke zu tun. Fang an. Fang an, jetzt durch die Stadt zu gehen und guck an, ob der hinkt, hat er Klumpfuß, hat er Holzfuß, was hat er? Und geh mal durch. Untersuch mal die Leute, beobachte mal die Leute und frag, was fehlt, was kann ich für sie tun? Geh durch die Stadt. Und geh mal zu das Haus rauf und runter, wo du wohnst, und frag, haben Sie ein Problem? Und ich sage euch eines, ihr werdet in, wie viel Stockwerk wohnst du? 11 Stockwerk, siehst du, das ist ganz viel zu hoch. Und da kommst du hoch mit dem? Und bis du oben bist, wie viele Leute triffst du unterwegs? Überleg einmal, im 11. Stockwerk wohnt er. Und wie viele Leute wohnen in diesem Haus? Und wenn du durchgehst und mal bei jedem Mal klingelst, auf jeder Etage nur einmal, hast du 11 Leute, hast du Arbeit für einen ganzen Monat. Hast Arbeit für den ganzen Monat. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie ein Problem? Darf ich für Sie beten? Und dann nimmst du die Leute an die Hand und fängst an zu beten. Und ich sage euch eines, die wenigsten Leute werden sagen, nein, danke, wir brauchen kein Gebet. Die haben alle Probleme bis hier. Die haben die Nase voll, gestrichen. Und wenn du fragst, und ich sage euch eines, da braucht ihr keinen Pastor zum Beten. Der Heilige Geist ist der in euch und er betet für euch. Und warte nicht, bis hier jemand eingesetzt wird, so als Fürbitter. Die Krone aufgesetzt und dann so ein Titel und so ein Schild noch drum gehängt. Fürbitter. Du bist ein Fürbitter für deine Umgebung. Und dann fängst an, in deinem 11. Stockwerk rübergehen, muss man nicht mal runtergehen, rübergehen um 11. Stockwerk und fragst, kann ich für sie beten? Nee, musst du gar nicht sagen, da kriegen sie schon Angst, sie denken, das ist eine Kirche. Und du missionierst auf der Straße. Aber sag, fragst nur, haben sie ein Problem? Mach das. Frag die Leute, haben sie ein Problem? Der Gerechte wird seines Glaubens leben, heißt in der Bibel. Und er muss in seiner Umgebung ausleben, sich austoben. Also, du musst deinen Glauben mit deinem Glauben austoben. Einfach nicht warten, bis die Leute kommen, sondern auf die Leute zuzugehen. Das ist unser Auftrag, auf die Leute zuzugehen. Haben sie ein Problem? Ja. Und was? Darf ich für sie beten? Und dann, kurzes Gebet, kein Gänsengebet. Wenn die Gänse anfangen zu beten, die hören nicht mehr auf. So, kurzes Gebet. Ein Seufzer, Herr, erbarm dich, Herr, hilf. Und dann nimmst du dieses Gebet und sagst, und jetzt bete ich weiter für sie. In meiner Kammer, der, den das Verborgene sieht, vergilt uns das öffentlich. Also in der Kammer wird dann gebetet. Und dann fang an, für andere Leute zu beten, die finanzielle Nöte haben. Und du kennst vielleicht Leute, die keine Arbeit haben, die gemobbt worden sind, die unten durchgehen, bei denen Strom abgeschaltet worden sind, die in Obdachlosenheim wohnen oder sonst noch wo Räumungsklage haben. Du weißt, was das alles bedeutet. Geh auf diese Leute zu und bete. Du hast nicht Gold und Silber, aber das, was du hast, solltest du den Leuten weitergeben. Du hast Jesus Christus. Du hast den Heiland. Und bringst diesen Leuten, guck mal, da fährt sie bis nach Rumänien zu den Zigeunern, ist lieb und gut und weit weg. Aber musst nicht so weit wegfahren wie unsere Schwester bis nach Rumänien. Hier um die Ecke haben wir genauso viel Elend, genauso viel Not und die Zigeuner kommen alle zu uns und die Ausländer kommen alle zu uns und die Asylanten kommen alle zu uns und wir haben so viel zu tun, dass wir Tag und Nacht arbeiten könnten. Glaubst du das? Und dann noch gehen wir dorthin. Andere haben einen besonderen Auftrag, dorthin und dorthin und dorthin mal zu gehen, weil dort niemand hingeht. Aber lasst uns mal anfangen, hier von unserer Tür zu arbeiten. Da ist so viel Elend, so viel Not. Und was kann ich für sie tun? Und vielleicht so wie unsere Schwester bringt eine Tafel Schokolade dort rüber, so bringst du eine Tafel Schokolade. Unser Bruno Bese, der hier immer gesessen ist, denke ich immer noch. Er hat immer die Taschen voll mit Bonbons gehabt. Und so, das war ein guter, lieber Mann. Opas. Die Opas haben diese Krankheit. Die Opa-Krankheit. Und diese Opa-Krankheit, der hat die ganze Tasche mit Bonbons gehabt. Und wir haben nachher ihm untersagt, hier Bonbons in unserer Gemeinde zu verteilen. Da kam er mit Bananen. Dann hat er die ganze Tasche voll Bananen gehabt. Weil die Zähne, aber weißt du, diese Opas. Und dann ging er, und das war Bruno. Und da ging er und hat zum kleinen Kind Bonbon gegeben, gestreichelt und ich sagte, Gott ist gut. Ging weiter. Und dieser Junge, die Kinder sind dem Bruno nachgelaufen. Hab Bonbons dabei. Lothar, wie war es bei uns im Slum? Den ganzen Rucksack voll gehabt. Oh, ganzen Rucksack. Mit Bonbons, Leute, wir brauchen da nicht so viel. Und weißt du, Bonbons mit Liebe. Du kannst Schokolade und ganz kübelweise haben, das bringt nichts. Aber Liebe ist ausschlaggebend. Mit Liebe und dann mit ein paar netten Worten. Wir können unheimlich viel tun, unseren Glauben auszuleben, wenn wir anfangen, gar nicht so groß Bonbons weiterzugeben. Einfach ein paar Bonbons weiterzugeben. Und ich weiß, wir als Erwachsene, wir sind so komisch, wir haben Angst. Aber Kinder können dir nicht ins Gesicht spucken. Die können dir nicht schlagen. Aber so, gib den Kindern was. Fang mit Kindern an. Und fang an, unseren Kindern zu missionieren. Weißt du, wenn ein Professor begegnest, der wird dir was erzählen. Da kriegst du einen Kommentar. Aber wenn du so einem Kind begegnest, was kann so ein Kind tun? Und Jesus sagt, wer einer dieser Geringsten was getan hat, hat er mir getan. Fang an, Gutes zu tun an Kinder. Fang an, deinen Frauen was Gutes zu tun oder den Alten was Gutes zu tun. Und die sollen, da hat jemand ja einmal gesagt, ob es wahr ist, weiß ich nicht. Muss mal testen. Liebe geht durch den Magen. Liebe geht durch den Magen. Eine Linsensuppe. Nimm, ich komme nochmals mit dieser Linsensuppe. Es gibt so günstige Thermosflaschen jetzt im Augenblick zu kaufen. Kostet nur Apfel und Ei. Aber ich denke, Leute, das wäre gar nicht so schlecht. Du kochst zu Hause Linsensuppe. Für ein paar Cent kannst du es irgendwo kaufen. Und nimmst diese Linsensuppe und Thermoskanne mit und gehst hier mal auf dem Leopoldplatz oder Breitscheidplatz spazieren, nimmst noch zusätzliche Gefäß und dann sagst, haben Sie Hunger? Darf ich Ihnen Linsensuppe geben? Du lachst. Du glaubst es nicht. Aber es ist möglich. Stell mal vor, Rosemarie, und da steht in der BZ, ein paar Tage später, Rosemarie verteilt Linsensuppe. Nein, wir lachen das. Aber unsere Hanna Kernchen, ich weiß nicht, wie viele euch kennen, unsere Hanna Kernchen, die hat so eine Gitarre gehabt, ist nein, oder wie? Die hat ihre Gitarre genommen, oder Mandolin, und das Zug rauf und Zug runter. Und hat da, weil ich Jesus Schäflein bin, oder die Heilandslieder gesungen. Der alten Frau hat niemand was gesagt und so weiter. Die haben Freude gehabt an dieser Frau. Und ich, in der Ewigkeit, ich weiß nicht, ob sie noch lebt oder nicht, aber wenn sie einmal im Himmel ist, da wird so manches Menschenherz erfreut gewesen sein durch ihr Gesang. Als wir nach Berlin zogen, hat sie uns nicht gekannt, irgendwo die Adresse gab, wussten wir nicht, wo wir wohnen, da am Hafenplatz. Und plötzlich höre ich, weil ich Jesus Schäflein bin, spielt, und sie hat uns nicht gefunden, aber die ganzen Kinder im Sandkasten hat sie unterhalten. Die ganzen Kinder im Sandkasten, weil ich Jesus Schäflein bin. Glauben aus dem. Wir schauen auf diese Leute vielleicht wie jetzt Hanna Kernchen so rund oder so weiter und denken, Mensch, guck mal, die alte Frau, was sie macht. Aber diese Frau hat für den Himmel vielleicht mehr getan, wie mancher, der so ganz fein und penibel durch die Straße gelaufen ist. Den Glauben ausleben heißt nicht nur so feiner Max und feiner Herr zu sein, sondern für Gott etwas zu tun, für Gott zu leben. Auch wenn die auslachen und verspotten, die hat ihren Lohn im Himmel. Weil ich höre heute noch, ich habe gedacht, Engel singen, als die Hanna unten da im Sandkasten gesungen hat. Weil ich Jesus Schäflein bin. Wir sind erst mit dem Möbelwagen angekommen, noch nicht mal richtig ausgepackt, singt die uns schon ein Liedchen vor. Ihren Glauben ausleben. Dann dachte ich, was das für eine Frau ist. Ich habe sie schätzen und lieben gelernt. Auch wenn sie ein bisschen anders ist. Und du musst fragen, warum sie anders ist, was ihre Geschichte ist. Wenn du mal ihre Geschichte kennst, dann verstehst du, warum sie anders ist. Die Bibel sagt, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Wenn du ihre Lebensgeschichte kennst, dann sagst du, oje, oje, oje. Gott hat dir so viel vergeben und deshalb liebt sie den Heiland. Wahrscheinlich hast du die Vergebung noch nicht richtig erfasst. Dir ist noch nicht genug vergeben worden. Du bist noch nicht tief genug in die Sünde gefallen. Du bist nicht tief genug beim Teufel gewesen. Sonst würdest du ganz anders lieben und ganz anders Gott dienen. Und dir wäre alles egal. Ist der Ruf mal ruiniert, lebt man ungeniert. Und das war bei ihr so. Das war bei ihr so. Zuerst ganz feine Dame und dann brach das Dritte Reich zusammen. Und dann hat sie Jesus kennengelernt, den Heiland kennengelernt. Und du bist frei, um Gott zu dienen, befreit, erlöst. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Er braucht keine Rituale, er braucht keine Priester, keine Organisation, er braucht gar nichts mehr. Hat Jesus im Herzen und dann trägt er den raus auf die Straße zu den Menschen. Und du kannst überall Jesus groß machen. Die Leute, die Gott dienen, passen nicht in irgendeine Organisation rein. Werden Schwierigkeiten haben in all den frommen Gemeinden und Kreisen. Die werden Schwierigkeiten haben, Konflikte kriegen. Aber diene Gott, und das ist das Wichtigste, auch wenn du Konflikte bekommst mit so mancher feinen Institution. Glaube kommt aus der Predigt. Also, was du brauchst, um vorwärts zu kommen, im Glauben zu wachsen, im Glauben zu leben, ist wichtig, dass du anfängst, gute Worte Gottes zu hören, Gottes Wort zu hören und dich vom Herrn führen lässt und ausgefahrene tote Gleise verlässt. Ich weiß nicht, wie viele den Anhalter Bahnhof kennen, aber dieser Anhalter Bahnhof hat ein bisschen Geschichte auf sich. Von dem Anhalter Bahnhof konnte man bis nach Bagdad fahren, da begann dieser Orient Express, und vom Anhalter Bahnhof konnte man bis Vladivostok fahren, das sind zwei verschiedene Schienen. Aber was ist jetzt aus dem Anhalter Bahnhof geworden? Da liegen so viele tote Schienen da, die verrosten, und ja, es sind alles so tote Gleise. Und das war mal der Bahnhof. Und dieser Bahnhof ist jetzt ein toter Bahnhof. Und es gibt so viele tote Gemeinden, tote Kreise, die haben so viele Gleise. Sind so viel. Ich habe mal gezählt, an einer Stelle 70 Gleise gingen da in eine bestimmte Richtung. Von diesem Anhalter Bahnhof. Jetzt ist dieser Tempodrom da drauf auf diesem Gelände. Aber so viele Gleise, die ins Nichts führen. Und Geschwister, wir müssen aufhören, auf Gleise uns zu arrangieren oder rangieren, auf Gleise, die uns nirgendwo hinbringen. Der Gerechte wird seines Glaubens leben, der hat ein Ziel. Der betritt keine Totenbahnhöfe oder Abstellbahnhöfe oder Ruinenbahnhöfe. Der Lebendige, der geht seinen Weg, fröhlich zog er seine Straße weiter. Und deshalb, ich mache euch Mut, fang an, deine Straße fröhlich weiterzuziehen. Nicht so niedergeschlagen, nicht so depressiv. Der Gerechte lebt seines Glaubens. Der lebt seines Glaubens, der übt seinen Glauben aus, der praktiziert seinen Glauben, der probiert es. Und wenn es nichts funktioniert, ist auch nicht schlimm. Geht die Welt nicht unter. Wie oft bete ich für Leute und da passiert nichts. Aber ich bete manchmal und da passiert etwas. Und da bin ich schon Gott dankbar dafür. Wie oft bekehren sich Leute und da bleibt unterm Strich nachher nichts übrig, aber dann nach Jahren, heute bin ich bei der Post, kommt jemand auf mich zu, sagt, kennen Sie mich noch? Irgendwo kenne ich Sie schon noch. Ich war vor 5, 6 Jahren hier mal bei Ihnen im Gottesdienst. Sag uns jetzt, wissen Sie, ich traue mich nicht in die Kirche. Ihr seid lauter heilige Leute. Ich weiß warum. Warum der nicht kommt. Warum? Wir sind heilige Leute. Wir lieben den Herrn. Ich traue mich nicht. Also brauchst keine Angst haben. Gott will auch dich zu einem Heiligen machen. Gott will auch dich vollenden. Und Gott hat auch dich nicht aufgegeben. Seid heilige Leute. Weißt du, der Teufel hält die Menschen fest, fern vom Reich Gottes, von der Gemeinde, weil wir heilige Leute sind. Wir sind was Besonderes und ich möchte was Besonderes bleiben bis ans Ende der Welt. Und ich möchte nichts Nominelles, so Allgemeines bleiben. Aber ich möchte andere einladen. Komm, auch du kannst ein Heiliger werden. Einer, der selig ist im Herrn. Ich weiß, dein Problem, wo es liegt. Er war bei mir ein paar Mal in der Seelsorge und dann was er gesagt hat. Ich habe immer, wenn ich sie gesehen habe, sie kommen hier zur Post, immer einen Bogen um sie herum gemacht. Und da begegnen wir uns, weil er da, es blieb nichts anderes übrig. Wir standen beide in der Tür. Und dann stand er da, konnten wir nicht mehr ausweichen. Weißt du, jahrelang, der hat es nicht vergessen. Der hat mir hoch und heilig versprochen, er wird wiederkommen. Er darf wiederkommen. Und er muss nicht Angst vor uns haben. Er muss Angst vor Gott haben. Gott will den Menschen begegnen und wir sind seine Werkzeuge. Der wird seines Glaubens leben. Und das, was die einmal irgendwo bekommen haben, von Gott erlebt haben, von Gott harponiert worden sind, das kriegen sie nicht mehr los. Der sagt also, ich kriege das nicht mehr los. Der hat mir aufgezählt, wie viele Gemeinden er schon besucht hat, aber hier war er noch nicht. Er wohnt hier nur um die Ecke. Hier war er noch nicht. Das, weil er Angst hat, wie sind heilige Leute. Er fühlt das. Wir sind was Besonderes. Ich glaube, dass die Leute etwas merken, was mit uns los ist. Wir leben unseren Glauben, wir meinen es ehrlich, auch wenn wir Fehler machen, auch wenn wir nicht vollkommen sind. Aber wir haben die Gnade Gottes, dass hier etwas ganz Besonderes ist. Menschen spüren, dass hier etwas anders ist. Und deshalb, der Herr tut Leute hinzu und der Herr nimmt auch Leute weg von der Gemeinde. Auch das gehört dazu, auch das ist Reich Gottes irgendwie. Und da werden Menschen wieder angezogen, die wollen, die Gott brauchen, die Gott benötigen. Und ich mache euch Mut, fang an, deinen Glauben konsequent zu leben. Du brauchst glaubensstärkende Predigten, du brauchst die Gegenwart Gottes, du brauchst die Salbung, du brauchst den Segen Gottes, du brauchst motivierende, inspirierende Worte, die dich wieder aufmöbeln. Draußen, da geht's hart zu, geht's unter der Gürtellinie, da kämpft der Feind gegen dich und versucht alles, um dich zu Fall zu bringen. Und das brauchst du, dass du hier wieder aufgerichtet wirst. Das brauchst du und ich mache dir Mut. Nütze die Gelegenheit, solange es da ist. Vielleicht ziehen wir wieder mal um. Ich sage es euch nicht nur aus Panik oder Angst. Weißt du, wenn es uns zu wohl wird, kann Gott eine Bombe hier reinfallen lassen, dann haben wir gar nichts mehr. Kann alles. Deshalb, wir sollen Gott suchen. Und das sollte uns das Nummer eins sein. Ich will meinen Glauben leben und die Zeit auskaufen. Denke, der Gerechte kauft die Zeit aus. Du weißt nicht, wie lange wir Freiheit haben. Wie lange die Türen offen sind. Gott hat gesagt, und das war eine Botschaft, die wir hier bekommen haben, als wir noch damals in der Friedrichstraße waren. Ich habe euch eine offene Tür gegeben und niemand schließt zu. Und ich schließe zu und niemand macht mehr auf. Wenn Gott einmal die Türen zuschließt, Leute, gute Nacht. Dann wird's nichts mehr geben. Dann wird nichts mehr laufen. Dann wird nichts mehr passieren, wenn Gott die Türen zuschließt. Aber jetzt ist noch die Zeit der offenen Türen. Gott hat uns eine offene Tür gegeben und jetzt sollen wir den Glauben ausleben. Jetzt haben wir Demokratie, jetzt haben wir Pressefreiheit, jetzt haben wir Meinungsfreiheit. Ich bin eigentlich traurig. Jeder Schmarrn wird in der Zeitung geschrieben und gedruckt und publiziert. Wo sind die Leserbriefe, wo Christen einfach Zeitung lesen? Wenn ich fragen würde, wer liest die Zeitung? Da sind einige, wo Zeitung lesen. Aber wo sind die Proteste? Da liest du etwas Schmutziges, Dreckiges, Versautes, Verdorbenes, Verkehrtes, Verdrehtes, Verzerrtes. Dann solltest du Widerstand bieten. Oder du siehst Mist im Fernsehen. Du solltest aufstehen und sagen, Leute, diesen Schmarrn wollen wir uns nicht konsumieren lassen. Bitte serviert uns so einen Dreck nicht. Und ein Anrufer bei der Presse, beim Fernsehen, ist genauso viel wie 1000 Zuschauer. Wenn du deinen Mund aufmachst, ist genauso viel, als 1000 Leute jetzt Protest machen würden. Und wenn 5 Christen aufstehen, sind 5000 Leute für die Zeitung. Oder fürs Fernsehen, oder fürs Radio, oder für sonst noch was. Aber wo sind die Christen, die aufstehen? Diese lieben Heilandsleute, wo sind sie? Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Und die Bibel sagt, ihr seid Salz und ihr seid Licht. Und wenn das Salz dumm wurde, ist es zu nichts mehr nütze. Die Frage ist, zu was sind wir noch nützlich? Zu was bist du, zu was sind wir als Gemeinde hier nützlich? Deinen Glauben ausleben. Nicht nur Halleluja, oh Gott ist so gut. Vergiss es, im Kindergarten macht man das. Aber wir sind nicht im Kindergarten, Leute. Wir sind auf der Erde. Wir sind in der Welt. Wir sollten Söhne und Töchter Gottes werden. Wir sollten die Armee Gottes werden. Wir sollten mobil machen in unserem Glauben. Und wir sollten aufstehen und gegen den Zeitgeist, gegen den Strom aufstehen und das Fäulnis, was in der Welt ist, aufhalten. Und dann betende Hände emporheben. Fang an zu beten. Geh da zum Innenminister. Kannst machen, kein Problem. Wenn du ein Problem hast, stell dich vor der Tür und sag, so Herr, hier kommt niemand mehr rein und da niemand mehr raus. Der nicht mehr rein und raus gehört. Ich sag, dein Gebet, wenn du so vom Innenminister oder sonst wo, Familienminister oder welchem Minister auch stehst und sich vor seine Bürotür stellst und anfängst zu beten, die schmeißen dich zwar raus, aber dann fragen sie, was ist da los? Du löst in der unsichtbaren Welt etwas aus. Wir haben Arbeitslosigkeit. Wir sollten anfangen, um die Arbeitsämter zu gehen und sagen, Herr, lass Menschen Arbeit finden und lass die Globalisierung zusammenbrechen. Lass das Reich des Antichristen zusammenbrechen, was sie alles davor haben. Wir wollen eine andere Welt haben, wo jeder Essen, wo jeder Kleidung hat. Wo in den nächsten Jahren, es wird nicht mehr lange dauern, wir haben 9,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Jetzt haben wir 6,5. Die Bevölkerung nimmt massiv zu. Und wir müssen etwas tun. Wir können nicht einfach nur Halleluja sagen. Der Gerechte lebt seinen Glauben aus. Fang an, was zu tun. Die Krankenhäuser werden davon von Firmen übernommen, einige schließen und so weiter, die sind voll und die kommen selber nicht zurecht. Ich denke, wir sollten die Krankenhäuser plündern. Vielleicht sollten wir hingehen und die Leute abfangen, die zum Krankenhaus gehen und sagen, wo wollen sie hin? Und dann sagen, wissen Sie, ich habe was Besseres. Darf ich für Sie beten, bevor Sie da zum Doktor gehen? Mach Konkurrenz. Mach den Ärzten Konkurrenz. Nichts gegen die Ärzte. Da wird es immer noch welche geben, die da durch die Masche durchgehen und durchs Netz fallen. Aber ich denke, wir haben eine Chance, Leute, die da Krankenbesuche machen. Und du musst gar nicht ins Krankenhaus gehen. Stell dich vom Krankenhaus und fang an, Leute anzuquatschen. Das wäre was für Sie. Schon gemacht. Leute, ich sage das nur so. Leute anzuquatschen. Und sie sagen, hören Sie, darf ich so für Sie beten? Sie machen jetzt gerade einen Krankenbesuch. Sie brauchen Gottes Segen und Gottes Schutz. Gott segne Sie. Ich bete für Sie. Und dann gehen sie los und dann guckst du und sagst, oh, lieber Heiland, diese Person geht jetzt und macht einen Krankenbesuch. Bitte gib das nicht nur zum Schein, dort jemand hingeht und nur ein bisschen bemitleidet und ein bisschen dumm guckt und Händchen hält. Nein, sondern seine Kraft hineinkommt und dort ein Zeichen und Wunder passiert. Und vielleicht machst du das 3 Jahre und dann irgendwann schnackelt, wie bei diesem Petrus und Johannes geschnackelt hat. Und da sehen Sie diesen, die sind schon so oft sogar Jesus vorbeigegangen, hat nicht einmal Notiz davon genommen. Denn er ging auch zum Tempel zum Beten und dann plötzlich Petrus und Johannes, was? Der Bettler? Wir haben schon so viel getan hier und wir missionieren Hinz und Kunz und Müller und Meier und dem haben wir noch nichts gesagt. Und dann streckt er seine Hand aus und sagt, was? Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir. Und zwar steh auf im Namen Jesu und wandle. Und Geschwister und Freunde, wir haben etwas. Wir sind arm wie die Kirchenmäuse. Aber wir haben etwas. Wir haben Jesus. Was haben wir? Jesus. Wir haben Jesus, Leute. Und wir sollten den Menschen Jesus bringen. Nicht Christus und nicht irgendwelchen Messias oder sonst irgendetwas. Das ist alles passé, Vergangenheit und Geschichte. Wir haben Jesus. Name über alle Namen. König aller Könige, wir haben das Himmlische und wir sollten Jesus bringen. Was dabei rauskommt, weiß ich nicht. Aber lasst uns mal ein progressives Evangelium den Menschen bringen. Nicht nur so süßes Raspelholz den Menschen bringen. Nein, progressives Evangelium. Jesus lebt, Jesus kann was, Jesus ist was und Jesus wird was. Halleluja. Praise God. Der Gerechte lebt seines Glaubens. Lass sie von Spöttern nicht abhalten, egal was sie reden. Die werden immer was zu reden haben. Die werden immer was zu reden haben. Mein Thema ist, lebe ein Leben des Glaubens. Offenbarung Kapitel 3, dem Engel der Gemeinde von Philadelphia, Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, da sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand zuschließt. Und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine offene Tür aufgetan. Und niemand kann sie zuschließen. Und jetzt, denn du hast eine kleine Kraft. Hör zu, Gemeinde. Du hast eine kleine Kraft. Und hast mein Wort bewahrt. Und hast meinen Namen nicht verleugnet. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will ich dich auch bewahren vor der Stunde der Versuchung. Du siehst also, das gleicht sich aus. Eine Hand wäscht die andere. Wenn du Gottes Wort bewahrst, bewahrt dich Gott. Weil du mein Wort bewahrt hast, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Halte, was du hast, sagt Gott hier. Halte, was du hast. Bewahre mein Wort. Und du bewahrst dein Leben. Bewahre mein Wort. Bewahre Worte Gottes. Der Gerechte wird sein Glauben leben. Du bewahrst dein Leben, wenn du Gottes Wort bewahrst. Du bewahrst deine Kraft, wenn du Gottes Wort bewahrst. Du bewahrst deinen Wohlstand, dein Wohlergehen und alles, was dazugehört, wenn du Gottes Wort bewahrst. Du bewahrst deinen Stand, deine Standhaftigkeit, deine Standpunkte, deine Beherrschung, wenn du die Worte Gottes bewahrst. Bewahre die Worte Gottes und sag, hier hast du, Herr, ich halte mich fest an dein Wort. Bewahre die Worte Gottes und du bewahrst Fassung in jeder Situation, egal was dann kommt. Das ist, wie man seinen Glauben auslebt. Bewahre die Worte Gottes und du hast Entschlossenheit. Dein Zustand verändert sich von Augenblick zu Augenblick, weil das Wort Gottes Wunder wirkt. Das ist das Geheime. Wort Gottes wirkt Wunder. Wort Gottes wirkt Wunder. Du lebst ordentlich und richtig, wenn du dich hältst an Wort Gottes. Du lebst positiv. Also das Wort Gottes soll das Zentrum deines Lebens sein. Diene Gott und nicht den Menschen. Dem Wort Gottes, was er sagt, das tu, gebe Gott und nicht den Menschen. Du musst auch nicht uns hier Geld geben. So viele Menschen denken, wir betteln. Gott wird uns versorgen, mit dir oder ohne dir, mit, ob du da was gibst oder nicht gibst. Gott hat andere Quellen. Witwen und Waisen hat er genug in dieser Welt. Und durch dich kann er versorgen. Aber es geht um dich, damit du gesegnet wirst finanziell. Damit dir es besser geht. Damit du nicht den Anschluss verlierst. Es geht um dich. Deshalb, wenn du was tun willst, tu was für Gott. Bekenne dich zu Gott und nicht zu den Menschen und sag, Jesus, ich liebe dich. Egal wo du bist, bekenne dich zu Jesus und du wirst Wunder erleben. Auf Arbeitsamt, bekenne dich zu Jesus. Und natürlich werden die später fragen, wo ist dein Jesus, warum bist du hier? Aber Gott wird für dich streiten und du wirst stille sein. Wenn du dich zu Jesus bekennst, wird sich der Herr zu dir bekennen. Das ist das, was ich hier heute Abend weitergeben möchte. Glaube den Worten Gottes. Gib Gott die Ehre. Und es geht vorwärts in deinem Leben. Halte, was du hast. Bleibe in dem, was du gelernt hast. Am Anfang deines Glaubens, was dir in die Wiege gelegt worden ist, als du Ja zu Jesus gesagt hast. Bleibe bei der Logik. Und Logik kommt von Logos, Wort Gottes. Gott ist logisch. Bleibe in dem, was logisch ist. Fang an nicht zu spinnen. Es gibt so viele Spinner in dieser Welt. Jeden Tag wird einer geboren. Im Jahr gibt es 365 davon schon, allein in Berlin. Also hör auf mit der ganzen... Bleibe was vernünftig, was logisch ist, was einleuchtend ist. Bleibe was im Wort Gottes ist. Und das ist genug. Wenn ich das alles, was ich in der Predigt höre, tue, oder Gott zu mir spricht, habe ich für den Rest meines Lebens genug zu tun. Werde ich fertig. Denke logisch und du kommst der Wahrheit näher. Und frag dich ständig, Gott, wo bin ich dir am nächsten? Wenn du deinen Glauben ausleben möchtest, solltest du immer fragen, wo ist Gott zu spüren? Wo ist Gott zu erleben? Wo spricht er? Wo berührt er noch? Wo erratet er meine Gedanken? Wo gibt mir er Antwort auf meine Fragen? Wo offenbart er sich mir? Und ich möchte in keiner toten Gemeinde sitzen. Da wäre Zeitvergeudung für mich. Und ich möchte in keinem Platz sein, wo Gott nicht wirkt, wo Gott nicht Gebete hört. Und wenn Gott 5 Gebete erhört im Jahr, da ist schon sehr viel passiert. Und Gott hat in dieser Gemeinde mehr als 5 Gebete im letzten Jahr erhört. Oder und so weiter. Der hat einige hunderte Gebete erhört. Und das ist dann der beste Platz, wo ich mich aufhalten soll. Da selbst habe ich den Segen geboten. Da selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen. Du sollst dort sein, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Und wenn wir am Sonntagabend so einen Lobpreisabend in Frankfurt-Oder machen, dann solltest du hinfahren, auch wenn es Schnee hat und Glatteis hat, und sagen möchte, Herr, ich möchte dort sein, wo dein Volk dich lobt und preist. Und wo Gott gelobt und gepriesen wird, dann ist er da, wo die Gegenwart Gottes erlebt wird. Du solltest immer dich dort aufhalten, wo Gott ist. Und wo Gott nicht da ist, bleibe fort. Da kriegst du Krankheit, da kriegst du Depression, da kriegst du Grippe, da kriegst du Schnupfen, da kriegst du alles Mögliche. Du bist am falschen Platz. Und dort hamsterst du und sammelst du alles ein. Also dort, wo Gott am nächsten ist. Nicht, wo Perfektionismus ist und Pharisäertum ist und so weiter. Nein, wo Gott Menschen verändert, wo etwas verwandelt wird, wo etwas umgeformt wird, wo etwas geschieht, wo Gott noch redet. Da solltest du sein, da selbst. Und nicht woanders, wo man Gottes Gegenwart spürt. Nicht nur Gänsehaut, nein, sondern wo man spürt, hat Gott gesprochen. Also woher weiß er das alles? Er sagt immer das, was ich denke. Also er ist der Prediger hier. Lese ich die Gedanken? Nein, mich interessieren deine Gedanken nicht. Bei manchen sehe ich, da raucht's. Am Pfingsten war das so schön. Auf einen jeden setzte sich eine Feuerzunge. Alle 120 wurden erfüllt. Stell dir mal vor, wenn das hier passieren würde, jeder hat eine Feuerflamme, so. Jeder ist eine Fackel. Jeder brennt für den Heiland. Und genau das ist, was Gott möchte, was man Glauben auslebt. Dass jeder funkelt und flammt und brennt für den Herrn Jesus. Begeistert ist für den Herrn. So solche himmlische Flammen. Und diese Feuerzungen setzen sich Pfingsten. Das war Pfingsten. Die sind entbrannt vom Heiligen Geist. In ihren Herzen hat es gebrannt. Und das ging dann Kopf raus. Das ist doch... Warte mal, das wäre doch was, ha? Die ganze Methodistenkirche in Flammen. Amen. Die Heilsarmee in Flammen. Die neue Nazareth-Kirche in Flammen. Alle in Flammen. Und die Christenheit muss wieder in Flammen stehen. Das ist Glaube. Dass wir für Gott brennen. Und wenn wir für Gott brennen, brennen wir auch für die Menschen. Für ihre Nöte, für ihre Probleme. Da verzehren wir uns für die Sache Gottes, wenn wir brennen. Und das große Problem ist, in uns brennt's noch nicht. Und ich bete, Heiliger Geist, zünd ein heiliges Feuer, gerade jetzt in unseren Herzen, in unserer Mitte an. Wir wollen brennen. Möchtest du brennen? Im Glauben, im Heiligen Geist, lass uns aufstehen und lass uns zum Herrn gehen heute Abend. Und wenn das Feuer Gottes in deinem Leben brennt, dann lass es nicht, dann juble, dann bete, dann mach deinen Mund auf. Oh, dann sollst du ein richtiger Feuerspucker sein. Hast du schon mal gesehen, so ein Feuerspucker? So. ja, so Benzin geschluckt haben. Und dann das Feuer drin und dann, pff, hier ist Platz genug. Also bis zur Decke. Was kann passieren, wenn jeder Gläubige so ein heiliger Feuerspucker wird? So Flammenwerfer des Heiligen Geistes. Ich bete, dass diese Gemeinde so geistliche Flammenwerfer werden. Geistliche Feuerspucker werden. Heiliger Geist. Puh. Halleluja. Oh Gott, Lob sei dir, Dank sei dir, Ehre sei dir, Anbetung sei dir. Oh Herr, ich will dich einfach loben und preisen, denn ich weiß, du hast mit dieser Gemeinde etwas vor. Du hast mit den Gläubigen hier in dieser Gemeinde etwas vor. Deshalb trauen sich die Leute sogar auf der Straße und sagen mir das auf der Straße, dass hier was Besonderes ist. Herr, und ich danke dir, dass wir was Besonderes sind. Und wir möchten ein Licht in dieser Welt sein. Und wir möchten von vielen Menschen erkannt werden, dass wir nicht von Menschen gesegnet sind, wir sind von Gott gesegnet. Von Gott gesalbt, von Gott angetan, von Gott begeistert, von Gott erfüllt, Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und du hast uns etwas geschenkt. Und das möchten wir heute Abend umsetzen. Vater, ich möchte das umsetzen, was du uns heute Abend schenkst. Wir wollen kein Theater spielen. Herr, es gibt so viel religiöses Theater in dieser Welt. So viele komische Opern und so viele komische Gesänge und Getue und Gemache. Aber Herr, wir wollen echte, wahrhaftige Kinder Gottes sein, die den Heiligen Geist im Herzen haben. Und die Salbung Gottes ist hier in deinem Leben. Und du spürst, meine Umgebung muss in Brand gesteckt werden. Und ich möchte ein geistlicher Brandstifter werden. Ich möchte ein geistlicher Brandstifter sein. Herr, du hast mir das Feuer des Heiligen Geistes gegeben und ich möchte es der Gemeinde weitergeben, heute Abend der Gemeinde weitergeben. Gott, benütze diese Gemeinde als eine brennende Gemeinde, eine Gemeinde des Heiligen Geistes, Herr. Halleluja, Halleluja. Vater, benütze diese Gemeinde und dass jeder von uns ein Flammenwerfer Gottes ist. Oh, Glory, Halleluja. Gott wirkt in deinem Leben heute Abend und ich sehe in deinem Leben, da rumort es. Da arbeitet der Heilige Geist und der Herr sagt, ich gebe dir keinen Frieden, bis du nicht Frieden in mir bekommst. Und ich gebe dir keine Ruhe und du wirst nicht mehr schlafen können, kein Auge mehr zudrücken, bis du das gemacht hast in deinem Leben, was ich von dir erwarte, was richtig ist, was logisch ist, was vernünftig ist, was ich dir gezeigt habe, bis du diese Dinge alle geordnet hast. Und ich sehe, das sind Leute, die fahren den Mist aus ihrem Leben in Schubkarren hinaus. Und ich sehe hier Menschen, die fahren in Schubkarren, regelrecht in Schubkarren, den ganzen okkulten, spiritistischen Zauber, die fahren alles auf den Kompost. Auch zum Müll. Die räumen in ihrem Leben auf. Halleluja, Halleluja. Die Erweckung, das Feuer Gottes kommt, wenn die ganzen Zauberbücher verbrannt sind, wie in Ephesus. Die ganzen Zauberbücher, die ganzen Zauberbilder und alles, was dazu gehört. Alles, was magisch war, was nicht von Gott war, das muss alles auf dem Kompost. Herr, ich danke dir, dass du heute Abend eine ganze Sache unter deinem Volk machst. Halleluja, Halleluja. Gott, du machst eine ganze Sache. Diese Gemeinde ist mittendrin in einer Heiligungsphase. Oh Gott, du zeigst mir, diese Gemeinde ist eine Heiligungsphase. Und es ist nicht nur einer mit der Schubkarre, wo fährt. Und ich sehe eine ganze Mannschaft. Da sind viele mit den Schubkarren. Und die sind voll von Mist, die auf dem Misthaufen den Mist hinfahren. Die entmisten ihr Leben. Die entmisten ihre Wohnung. Die entmisten ihre Umgebung. Und da ist noch eine ganze Menge zu entmisten. Und Gott sagt, heiligt euch. Heiligt all die, die ihr meine Geräte tragt. Heiligt mir, alle, die ihr mir dient. Und macht eine ganze Sache vor mir und mit mir. Halleluja, Halleluja. Vater, ich danke dir, dass Menschen hier eine ganze Sache machen. Entweder ich sag der Herr oder die anderen oder das andere oder das, was nichts taugt, was du schon ausprobiert hast und es hat bisher dir kein Glück und kein Segen und keinen Frieden und keine Ruhe gebracht. Entweder ich oder das andere. Und der Herr sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott und ich gebe meine Ehre niemand anderem und ich teile meine Ehre mit niemandem. Wenn du den anderen dienen möchtest, dienen ruhig den anderen weiter, bis du es nicht mehr kannst. Und dann wirst du früher oder später doch zu mir kommen. Und dann, aber du hast so viel versäumt, so viel verpasst in deinem Leben. Deshalb nütze die Zeit und setze alles auf eine Karte. Herr, ich will dich haben, ich will dich gewinnen. Heute Abend vielleicht ist jemand da, der alles auf eine Karte setzt und sagt, Jesus, ich will dich gewinnen. Ich will gerettet werden, ich will geheilt werden, ich will gesalbt werden und ich möchte dir dienen. Wenn du nicht bereit bist zu dienen, bleib wo du bist. Brauchst nicht nach vorne kommen. Nur um zu geheilt zu werden, damit du keine Schmerzen mehr hast, dazu ist die Heilung nicht da. Das verfehlt den Zweck der Heilung. Aber wenn du sagst, Gott, wenn du mich heilst, wenn du mich segnest, wenn du mit mir bist, dann will ich gehen. Von mir aus ist nach Südamerika oder nach Südafrika oder nach Nordkorea oder sonst noch wohin. Ist egal. Ich gehe überall her, wo du mich hinschickst. Ich bin bereit, auch neue Sprache zu lernen. Ich bin bereit, nochmals von vorne anzufangen. Geschwister, es ist nicht leicht, von vorne anzufangen. Aber wir haben hier gemacht in dieser Kirche. Und wir waren bereit, nach 40 Jahren Arbeit und Dienst in einer Bewegung, was ganz Neues nochmals anzufangen, mit Null anzufangen sozusagen, ganz von vorne. Und ich denke, das muss auch in unserem Leben irgendwo früher oder später eine Bereitschaft sein, auch wenn ich alles richtig gemacht habe und wenn ich sogar alles gut gemacht habe womöglich. Aber Herr, ich bin bereit, noch einmal von vorne anzufangen. Gott, noch einmal. Vielleicht ist jemand so wie dieser Simson, ja Simson. Seine Augen waren ausgestochen. Und er war in der Tretmühle der Philister. Und er hat versagt, er hat sein Geheimnis verraten, wo die Kraft lag in der Haarlocke und so weiter. Dieser Haarlocke, der hat sein Geheimnis verraten. Aber dann sagt er, als sie dann so einen Zirkus groß machen wollten, so großes Fest machen, dem Götzen Dagon, dann sagt er, Gott, noch einmal, ich will noch einmal deine Herrlichkeit sehen, noch einmal möchte ich deine Wunder sehen, noch einmal möchte ich einen offenen Himmel sehen, noch einmal möchte ich die alte Kraft in meinen Gebeinen spüren, noch einmal dieses alte Feuer. Wir haben am Mittwoch gehabt, was es heißt, früher, wie man früher Gott geliebt hat, wie man früher sich umeinander gekümmert hat. Und ich wünsche mir heute Abend, dass das alte Feuer von Arno dazu mal, als hier noch die Menschen kamen und man sich um die Menschen gekümmert hat, Menschen vereinnahmt hat in der Liebe Gottes, dass dieses Feuer hier in dieser Gemeinde noch einmal brennt. Noch einmal, Gott, schenk uns deine Herrlichkeit. Halleluja, du willst es, streck dich zu Gott aus. Du kannst an deinem Platz das empfangen, musst nicht nach vorne kommen. Streck dich aus und sagst, Gott, noch einmal. Ich möchte noch einmal dieses Urevangelium hören. Noch einmal das Urevangelium erfahren. Die Urkraft Gottes erleben hier in unserer Mitte. Die Urliebe Gottes einfach aufsagen. Und dass wir uns noch einmal so lieben, wie wir uns geliebt haben, als wir zum Glauben kamen. Die erste Liebe für den Herrn, die erste Liebe für den Himmel. Noch einmal. Einmal, oh Gott, noch einmal die Zeichen und Wunder, noch einmal die Segnungen, Herr, noch einmal. Der Glauben muss ausgelebt werden. Und es genügt nicht nur Theorie und nicht nur Philosophie. Und Gott schenk, dass Menschen anfangen, mit den Thermoskannen durch die Gegend zu laufen und Linsensuppe drin haben. Herr, du möchtest die Menschen bewegen. Du möchtest Fantasie schenken. Du möchtest Kreativität schenken, dass die Menschen entdecken, was sie tun können für ihre Mitmenschen. Und Herr, gib Glauben, oh, dass man bis zum 11. Stockwerk hochkommt und dass man Menschen berührt in der Liebe Gottes und den Menschen in der Liebe Gottes dient. Herr, dass von dieser Stätte Knechte und Mägde, Diener Gottes ausgehen, gesalbt vom Heiligen Geist, angetan vom Feuer Gottes, getrieben von der Herrlichkeit des Herrn. Halleluja. Gott sagt, ich stelle euch feurige Wagen zur Verfügung. Die werden euch hinbringen und ihr werdet ankommen. Habt keine Angst, ob sie euch aufnehmen oder nicht. Die Türen zu den Menschenherzen sind bereits offen. Ihr müsst nur hingehen und ihr müsst nur die Türklinge in der Hand nehmen. Die Türen werden von selbst aufspringen, sagt der Herr. Die Not in diesem Volk ist so groß und schreit zum Himmel, zeigt mir der Herr. Die Not in diesem Volk ist so groß und schreit zum Himmel. Und ihr seid meine Türöffner, sagt der Herr. Ich habe vor euch eine offene Tür gegeben und niemand kann euch diese Tür jetzt zuschlagen und zuschließen. Geht hindurch, geht zu den Arbeitsämtern, geht in die Krankenhäuser, geht in vor die Gefängnistüren, geht nach Moabit, ist gar nicht so weit weg, und stellt euch, wenn die Leute da zu den Prozessen, zum Gerichtsverfahren gehen, und stellt euch an der Tür und betet. Vielleicht könnt ihr gar nichts tun, aber ihr könnt die Leute, die da reingehen, segnen. Oder am Krankenhaus, ihr könnt nicht viel tun, aber ihr könnt segnen. Eure segnenden Hände werden die Veränderung herbeischaffen. Was machen die da? Was machen die da? Was machen die da? Ihr könnt nur beten. Meine Kinder, ihr könnt die Welt nicht verändern mit Armeen. Ihr könnt die Welt nicht verändern mit Technik. Ihr könnt die Welt nicht verändern mit Medien. Aber ihr könnt die Welt verändern mit der Kraft meines Heiligen Geistes, sagt der Herr. Halleluja, halleluja. Du kannst die Welt verändern mit der Kraft des Heiligen Geistes. Fang deinen Glauben auszuleben. Fang an, deinen Glauben auszuleben. Sag nicht nur Halleluja, preise mich nicht nur, sondern sei ein Täter meines Wortes. Fang an, auf mich zu hören, sagt der Herr. Fang an, meine Impulse aufzugreifen. Und du hast heute Abend schon eine ganze Menge gehört. Setz um. Und ich sehe, wie einige da entsorgen, aber ich sehe weiter, da sind einige, die schreiben Briefe, Zettel, Briefe schreiben sie. Und die verpacken sie und schicken diese Briefe los in verschiedene Himmelsrichtungen. Und diese Briefe gehen sogar über Deutschlands Grenzen hinaus. Und der Herr sagt, ich will euch benutzen sogar über Deutschlands Grenzen hinaus. Ihr habt Freunde und Bekannte ins Ausland. Und fangt an, euren Freunden und Bekannten ins Ausland ermutigende Briefe zu schreiben. Schreibt ihnen von der Liebe Gottes. Schreibt ihnen von Gottes Erbarmen und dass Gott gut ist. Mir nicht. Schreibt meine Güte, sagt meine Güte den Menschen weiter. Und zwar im Ausland. Und der Segen wird vom Ausland hierher kommen. Und du kennst Leute im Ausland. Du warst selbst im Ausland, im Urlaub. Jemand hat von Gott bekommen, von Gott einen Auftrag. Du warst dort und dort in einem Hotel oder in einer Pension. Und dort bist du gut bewirtet worden. Und das Wort Gottes sagt, nicht einmal ein Becher kalten Wasser soll unbelohnt bleiben. Und dort in der Pension schreib einen kleinen Gruß. Wir waren im Februar im Gebet. Und wir haben an gedacht. Und wir haben an euch gedacht. Und Gott segne euch. Da ist irgendjemand im Ausland, wo Grab Gottes Ermutigung braucht, so ein Pensionsmutti, Pensionsvati. Und irgendwo wissen die Leute nicht mehr weiter. Aber schreib ein Bibelwort, ein Gotteswort denen, die sprechen deine Sprache. Und du wirst sehen, was für eine Revolution du in deine Pension auslöst. Und du wirst sogar dort, und Gott sagt mir, und du wirst sogar eingeladen werden, dort kostenlos deine Ferien zu verbringen. Tu es. Eine Pension, irgendjemand bekommt von Gott das heute Abend, an eine Pension im Ausland ein paar Zeilen zu schreiben und Gottes Segen zu wünschen. Und das wird diese Leute ermutigen und indem sie ermutigt werden, wirst du auch eine Ermutigung bekommen. Oh, Glorie, Herr, ich spüre deine Salbung. Oh, Halleluja, ich spüre, dein Geist arbeitet mitten unter uns heute Abend. Halleluja. Halleluja. So wie der Gerhard auf dem Friedhof seine Gottesstunde hatte, so kannst du woanders auch eine Gottesstunde erleben. Und Gott will uns Gottesstunden schenken, wo er uns begegnet und wo du Menschen begegnest. Du bist nicht zum Spazieren, Laufen, Gehen berufen, sondern du bist berufen, um zu dienen für mich. Und ich werde deine Wege lenken, sagt der Herr. Sei nur bereit, mit mir zu gehen. Sei bereit, mit mir zu dienen. Und deine Heilung wird von selber kommen. Deine Stärke wird von selber kommen. Dein Wohlstand wird von selber kommen. Und du wirst auf Leute stoßen, die dir helfen werden, wirtschaftlich vorwärts zu kommen, wenn du ihnen hilfst, geistlich vorwärts zu kommen. Du hast hier ein Potenzial bekommen. Und fang an, dieses den Menschen zu geben. Wenn du Geschäftsmann bist, dann geh zu den Geschäftsleuten. Die haben genug Trouble, genug Probleme in dieser Zeit. Und fang an, den Geschäftsleuten zu dienen. Geh auch zu den Geschäftsleuten und frag, wie läuft ihr Geschäft? Ich möchte für sie beten. Ich möchte sie segnen. Fang an, Geschäftsleute anzusprechen. Geh in eine Kneipe, geh in ein Büro hinein, geh in einen Laden hinein und frag, kann ich für sie beten? Kann ich für sie beten? Kann ich sie segnen? Oder nimm den Chef an die Hand und sag, Gott segne sie. Und du wirst sehen, wie Tränen laufen. Ich sehe Gesichter, wo Tränen laufen, wo Menschen die Herrlichkeit Gottes erleben, im Laden, im Hinterzimmer. Gott wird in den Hinterzimmern wieder wirken und Zeichen und Wunder geschehen lassen, in den Hinterzimmern. Preis Gott, Halleluja. Der Glaube wird ausgelebt. Der Glaube wird ausgelebt. Halleluja. Halleluja, Vater, und deine Salbung geht jetzt durch die Reihe hier. Im Namen Jesu, heilende Kräfte werden freigesetzt. Das Volk Gottes wird aktiv. Das Volk Gottes redet nicht nur, das Volk Gottes tut jetzt was. Betet für Kranke. Und die Bibel sagt, heilt Kranke, löst die Gebundenen, macht sie frei, macht die Blinde sehen, die Taube hören und die Lahme gehend, Herr. Und genau das passiert jetzt heute Abend. Salbung Gottes. Das sind bald alle hier und ich preise Gott. Und jetzt dürft ihr preisen und den Herrn anbeten. Und wir wollen zusammen und gemeinsam und dann nicht so zart beten. Ich möchte, dass du so richtig durchschüttelst. Die Krankheit muss rausgeschüttelt werden. Und dass du richtig, ja. Ja, Amen. Die Krankheit muss total raus. Nicht so zimperlich. Die Krankheit muss Angst bekommen im Namen Jesu vor dir und vor uns. Denn wir sind des Gesalbten Gottes.